Und deswegen haben wir gesagt, in Zeiten von KI und Cloud müsste es doch möglich sein, ein digitales Steuer- und Rechtsgehirn zu entwickeln. Ja, und in unserer naiven Gründervorstellung haben wir dann gedacht, dann bauen wir das und dann stellen wir es allen zur Verfügung und dann klappt alles und alle sind happy. Aber es, also auch damals bei Taxi, ne, haben wir gehört, macht gar keinen Sinn, Steuerberater sind nicht innovativ, die wollen keine KI, hat sich nicht bewahrheitet. Wenn du jetzt über die Steuerexpo gehst, dann siehst du an jedem Stand irgendwas mit KI. Das, was wir damals gezeigt haben, letztes Jahr mit der Steuerberaterprüfung, das war so dieses klassische, es kommt eine Frage rein und wir produzieren eine Antwort mit Fachliteratur, ohne Halluzinationen, mit Quellen etc. Mittlerweile gehen wir noch einen Schritt weiter und wollen von dieser Antwort auch entsprechende Aktionen anbieten. Das heißt, ein System aufbauen, wir nennen das agentische Plattform, die nicht nur dir sagt, die Antwort ist oder was man tun könnte, sondern es auch noch tut, weil sie entsprechend vernetzt ist mit anderen Systemen.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode spreche ich mit Daniel Kirch. Daniel ist Reserveoffizier, Gründer, hat einen erfolgreichen Exit hinter sich und ist zudem Venture Capital Investor. 4 LinkedIn-Profile in einer Person. Wenn ihr genau wissen wollt, wie eine solche Karriere vonstatten geht, dann bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Herzlich willkommen in München, Daniel.
Vielen Dank, Sascha.
So, jetzt hast du mich im Vorgespräch gerade schon mal ordentlich überrascht mit dem Satz, eure KI hat das Steuerberater-Examen letztes Jahr bestanden.
Ja.
Vielleicht steigen wir damit einfach mal ein. Was macht denn die KI genau?
Sehr gerne, sehr gerne. Genau, ich bin Gründer, Geschäftsführer von Taxi.io, ist eine KI-Firma in Aachen gestartet, mit Büros in Köln, München, Berlin und noch ein paar anderen Orten, aber sind da sehr dezentral aufgestellt und sind seit 2018 sehr motiviert an der Sache, mit KI Steuerberatung, Rechtsberatung zu automatisieren, zu beschleunigen und unsere Tax-Professionals, Legal-Professionals dabei zu unterstützen, ja, bessere Arbeit zu machen und ihre Mandanten entsprechend zu beraten. Und das heißt, wir sind auch schon lange vor der ChatGPT-Hype-Welle mit den Themen betraut, wie schafft eine KI mit Steuergesetzgebung umzugehen, Urteile, Gesetze, Kommentare, Verlagsliteratur etc. Und haben dann entsprechend über die Jahre Research und Development es dann geschafft, eine Qualität in der KI zu erzeugen, die dann auch die Steuerberaterprüfung, die offizielle, bestanden hat. Das haben wir auch dokumentiert, auch publiziert, damit auch die Experten sozusagen gegenlesen können, was waren die Fragen oder was waren die Antworten, wie haben wir das bewertet. Also möglichst wissenschaftlich objektiv daran gegangen und ja, damit auch einen großen Meilenstein in der KI und Steuerbranche erreicht.
Jetzt sind ja die Steuerberater, Rechtsanwälte, auch Wirtschaftsprüfer teilweise nicht die allerinnovativsten, gerade in so kleineren Kanzleien. Wie macht ihr das mit dem ganzen Change und so? Oder wie reagieren die Leute auf euer Produkt? Oder wie macht ihr den Marktangang, den Vertrieb?
Ja, das hat sich auch über die Jahre sehr stark gewandelt. Also kannst du dir das vorstellen, 2018 war nicht nur KI neu und fremd, sondern auch Cloud. Ja, also wir kommen noch aus einer Zeit, wo wir auch On-Premise-Installationen ausgeliefert haben an große Kanzleien. Das ist mittlerweile ganz anders. Also Cloud ist überall angekommen. KI ist auch mittlerweile gewertschätzter Partner oder Element in der IT-Landschaft, in Kanzleien. Und klar, eine große Frage war immer noch, ist das jetzt irgendwie ein nettes Tool oder ist das wirklich auf Augenhöhe mit den examinierten Berufsträgern? Und das im Prinzip haben wir letztes Jahr gezeigt, dass es geht. Und damit ist auch ein großes Hindernis, was so Akzeptanz und Trust angeht, erreicht und übertroffen. Und mittlerweile ist eher der umgekehrte Fall eingetreten, dass sozusagen ein großer Pull aus dem Markt da vorhanden ist. Also wenn du jetzt über die Steuerexpo gehst, dann siehst du an jedem Stand irgendwas mit KI. Nicht immer ist da auch KI drin oder bringt es was den Leuten, die damit arbeiten, aber wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Nachfrage für KI-basierte Lösungen. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das, was wir damals gezeigt haben letztes Jahr mit der Steuerberaterprüfung, das war so dieses klassische, es kommt eine Frage rein und wir produzieren eine Antwort mit Fachliteratur, ohne Halluzinationen, mit Quellen etc. Mittlerweile gehen wir noch einen Schritt weiter und wollen von dieser Antwort auch entsprechende Aktionen anbieten. Das heißt, ein System aufbauen, wir nennen das agentische Plattform, die nicht nur dir sagt, was die Antwort ist oder was man tun könnte, sondern es auch noch tut, weil sie entsprechend vernetzt ist mit anderen Systemen.
Jetzt macht ja zum Beispiel eine Dativ, die ja bei den Steuerberatern nicht wegzudenken ist, auch so Wikis und so Sachen. Mhm. Und gut, fängt jetzt in Dativ-Geschwindigkeit, würde ich sagen, mal mit dem Thema KI an. Mhm. Steht ihr dann in Konkurrenz oder arbeitet das Hand in Hand? Wie kann man sich das im Alltag vorstellen?
Ich würde sagen, das passt sehr gut in die Landschaft rein. Also DATEV hat auf jeden Fall seine Berechtigung und ist einfach auch der Marktführer, was die Kanzleiensoftware angeht. Trotzdem gibt es da noch viel Bereich für uns mit innovativen Lösungen da reinzukommen und auch noch drauf aufzusetzen. Also auch da tut sich was, dass die DATEV offener ist, Schnittstellen anbietet. Wir haben auch eine Schnittstelle für einen Teil unserer Produkte mit der DATEV. Also kollaborieren da, wo es geht, und innovieren. Ja, weil es uns auch einfach Freude macht, den sozusagen die Industrie weiter zu transformieren.
Mhm. Gut, dann steigen wir nachher nochmal genau in das Produkt ein. Wir sind jetzt sehr, sehr schnell reingestiegen, weil mich vorhin dieses Thema die bestandene Steuerberaterprüfung durch die KI so gehuckt hat. Du bist CFO bei euch, hast das Ganze mitgegründet 2018. Warst du auch mal Reserveoffizier oder bist du?
Bin ich, ja.
Nimm uns mal mit auf deinen Weg so von Studium, Abitur, dass man so ein bisschen einordnen kann, wie du in das ganze KI, Rechtsanwalt, Steuerberatungsthema dann reingerutscht bist.
Ja, reinrutschen trifft's ganz gut. Also ich habe Wirtschaft, Ingenieurwesen, Fachrichtung Maschinenbau studiert in Aachen, in Mexiko, in China. War auch mal in der TUM hier in München für das Thema Finanzen, habe das da vertieft. Bin aber jetzt als Wirtschaftsingenieur eigentlich nicht prädestiniert gewesen für Software-Startup und auch nicht für Steuerberatung, sondern der klassische Weg wäre gewesen, BMW, Siemens, Produktionsmanagement, Fabrikplanung, so das war so die Ausbildung. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, auch als Unternehmensberater. Habe dann aber auch gemerkt, also was mich angetrieben hat, ist Innovation sehen, fördern, in den Markt bringen, und habe dann gemerkt, sowohl in der Beratung als auch im Konzern ist das nicht immer das innovationsfreundlichste Umfeld. Und manchmal redet man noch viel über Innovation, aber macht weniger. Also wir haben da damals sehr viel PowerPoint produziert. Und mein Reiz war es im Prinzip dann wirklich Innovation zu betreiben. Und deswegen bin ich dann bei einem Venture Capital Fonds gelandet. Und da war ich dann eher erstmalig in einer eher kaufmännischen Rolle unterwegs als Investment Manager und habe dann auch einige KI-Startups betreut, im Portfolio mitfinanziert und mich in der Zeit auch sehr stark in dieses Thema KI als Geschäftsmodelltreiber verguckt. Also ich fand das damals, das war so 2015 bis 2017, beeindruckend, was damals schon ging. Und das ist ja nochmal, ja, heute ein ganz anderes Level. Und die zweite Erkenntnis so im Transaktionsgeschäft war, wie umfangreich, aufwendig Steuerberatung sein kann, weil bei jeder Transaktion gibt es irgendwelche Implikationen. Ne? Und wenn man mit Unternehmern spricht, du kannst es vielleicht auch bestätigen, Steuern beschäftigen alle zwangsweise, jeder muss sich damit auseinandersetzen. Vom Konzern bis zum Ein-Personen-Unternehmen, aber so richtig alles kennen und wissen und drauf hat, tut ja eigentlich der Wenigste, tun die wenigsten. Und selbst die Experten brauchen viel Aufwand, um zu recherchieren und up-to-date zu sein. Wir haben das mal bei Taxi gemessen, dass pro Woche in Deutschland 200 neue Urteile erscheinen, nur auf den oberen Level, noch nicht mal jetzt irgendwie im Amtsgericht Pankow, sondern ich sage jetzt mal Landesgericht und darunter. Und das, also wie will man das als Mensch sozusagen alles prozessieren? Und deswegen haben wir gesagt, in Zeiten von KI und Cloud müsste es doch möglich sein, ein digitales Steuer- und Rechtsgehirn zu entwickeln. Ja, und in unserer naiven Gründervorstellung haben wir dann gedacht, dann bauen wir das und dann stellen wir es allen zur Verfügung und dann klappt alles und alle sind happy. Natürlich hat alles viel länger gedauert und haben auch mit Venture Capital finanziert und gewachsen und Forschung und Entwicklung getrieben, bis dann am Ende wirklich das digitale Rechts- und Steuergehirn dann da stand.
Hol uns da nochmal ein bisschen ab. Du hast es gerade gesagt, wir, also du hast das nicht allein gemacht, sondern es gab ein Gründerteam. Verschiedene Kompetenzen, ergänzen die sich? Versteht ihr euch heute noch? Wie kam das zustande überhaupt? Die habe ich kennengelernt.
Ja, guter Punkt. Also wir waren sind zu viert gestartet und den einen Co-Founder, den Sven, den kenne ich sogar noch aus der Schulzeit. Zu Schulzeiten haben wir schon in der Internet AG Website zusammengebaut. Also wir hatten immer so dieses Thema Digitalisierung irgendwie in und sind im Kontakt geblieben. Also wir kennen es jetzt seit 2002 wahrscheinlich, also ein paar Jahrzehnte, und haben auch bis heute sehr eng zusammengearbeitet. Der Sven kannte dann die anderen beiden Co-Founder aus der Uni auch, weil die anderen beiden auch Informatik studiert haben. Und Steffen und der andere Sven sind dann dazugekommen und haben dann auch dieses Technische im Team abgedeckt, wohingegen Sven 1 und ich die kaufmännischen Themen abgedeckt haben. Also ich eher CFO, COO, sag ich mal, interne Prozesse und kaufmännische Angelegenheiten und eher Business Development, Sales, Marketing, die nach außen gerichteten Themen. Und so in der Konstellation sind wir auch sehr lange gefahren und 3 von 4 sind auch heute noch im Unternehmen aktiv.
Okay, also 2018 dann das Ganze gestartet, dann quasi erstmal Gelder eingesammelt. Kannst du uns grob abholen, wann welche Finanzierungsrunde war und wie ihr das aufgegleist habt, jetzt aus unternehmerischer Sicht?
Ja, genau. Angefangen haben wir mit einem Exist-Gründerstipendium, das ist eine Bundesförderung für Technologie-Startups. Und wurde damals auch über die RWTH Aachen mit begleitet und gecoacht. Und das war so ein Jahr Förderung. Also waren, glaube ich, 125.000 Euro für 4 Leute. Ein Jahr ist jetzt nicht die Welt, aber ja, es ist so eine Art Bootstrapping-Modell sozusagen gewesen.
Und also müsstet nichts abgeben oder sonst.
Genau, das war reines Fördermittel, genau. Oder Kostenzuschuss.
Auch nicht zurückzahlen, sondern.
Auch nicht zurückzahlen, nein. Genau. Also es ist schon eine schöne Förderung. Klar, aber reicht auch nicht, ne? Also das man muss im Prinzip ein Jahr hat man Zeit, sich zu überlegen, wie finanziere ich die Zeit danach. So, das ist im Prinzip so der Auftrag.
Du warst jetzt aus deiner Venture Capital Zeit auch nicht so gestellt, dass du damals schon sagen konntest, jetzt
ich finanziere selber noch nicht. Klar, als wenn man im Venture Capital arbeitet, gibt es ja sowas wie eine Carry-Beteiligung. Das kam auch irgendwann, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben einen Teil unseres Kapitals auch schon reingesteckt. Also logischerweise bei der Kapitalgründung, bei der GmbH-Gründung dann. Und haben aber dieses Exist ja sehr gut genutzt, um Prototypen zu entwickeln, erste Kunden zu sammeln, erste Umsätze aufzubauen. Also noch relativ rudimentär vom Produkt her, aber genug, um damit fundraisen zu können.
Das bedeutet aber auch, ihr wartet nicht so diejenigen, die sich in der stillen Kammer eingeschlossen haben und geguckt haben, dass sie das perfekte Produkt bauen, sondern ihr seid sehr, sehr schnell an den Markt raus, habt iteriert wahrscheinlich mit den Kunden und
auf jeden Fall, ja. Und auch genau, die eine oder andere Klatsche kassiert, das gehört auch dazu. Ich bin da auch ein Freund von lieber zu früh als zu spät raus. Ja. Heute gilt das ja noch mehr als damals. Also heute ist ja die Softwareentwicklungsgeschwindigkeit, weiß ich nicht, Faktor 20 schneller als damals. Ja. Und damit auch der Wettbewerb und der Markt und so weiter. Aber wir sind relativ früh rausgegangen, vielleicht auch zu früh. Nicht alles hat funktioniert oder vielleicht auch kaum was so richtig, aber wir hatten schon supportive Kunden, die das, die Vision gesehen haben, die gesagt haben, okay, ich bestell's mal, ich probier's mal aus, ich gebe euch Feedback, und so haben wir mit den ersten Kunden auch weiterentwickelt. Und wir hatten auch supportive Investoren, die gesagt haben, coole Vision. Und damals gab es noch kein Tech-Stack, also als Schlagwort. Wir waren irgendwie auf Fintech-Veranstaltungen oder manchmal auch auf Legal-Tech. Tech-Stack war irgendwie noch irgendwas dazwischen, konnte keiner so kategorisieren. Aber der TechVision von Aachen, wo ich auch vorher gearbeitet hatte, der ist dann eingestiegen als Investor bei uns und noch eine Gruppe von Business Angels. Und dann war das die erste Eigenkapitalfinanzierung, die uns so, ich glaube, 1,5 Jahre finanziert hat. Und dann gab es noch eine zweite Eigenkapitalfinanzierung, wo es auch ein Münchner Investor dazugekommen ist, 42 Cap. Und der Ingo Weber, der vor kurzem hier auch im Podcast war, und noch andere Angels. Und genau, dann gab es eine Zeit lang, 2021, 2022, das war so Peak der VC-Bewertung und Verfügbarkeit. Und danach kam eine gewisse, Konsolidierungsphase, wo auch viele Investoren zurückhaltender waren. Das hat ganz gut korreliert mit einer Phase, wo wir umsatzseitig sehr gut aufgestellt waren. Das heißt, wir haben uns eine Zeit lang auch dann selbst finanziert. Und dann kam vor 1-2 Jahren dann noch eine Phase mit Fremdkapital hinzu. Also haben auch ein Venture Debt oder einen Loan aufgenommen. Das hat uns dann auch nochmal Verwässerung erspart sozusagen, bis wir dann letztes Jahr die Texiero verkauft waren an die FISMA-Gruppe oder sind akquiriert worden von großen internationalen Softwareunternehmen, und da sind wir jetzt gut beheimatet.
Verstanden. Also war der Exit immer geplant oder?
Geplant würde ich nicht sagen. Natürlich, wenn du mit VCs zusammenarbeitest, muss es auch irgendwie eine Exit-Perspektive geben. Also das wird ja teilweise auch angefordert oder angefragt, an wen kann man es wann zu welchem Wert verkaufen sozusagen. Es muss ja auch irgendwie mitgedacht werden, weil das ist der Return für die Fonds und die wollen das an die LPs zurückzahlen. Und insofern war es klar, dass es irgendwann passieren wird oder sollte. Wann und wer, das war nicht klar, das hat sich dann ergeben. Witzigerweise waren wir mit FISMA schon seit vielen Jahren im Austausch. Also als die in Deutschland ihr Portfolio gestartet haben, waren die auch sehr schnell mit uns im Austausch. Und dann hat es beim ersten Mal noch nicht ganz gepasst. Und dann sind wir aber über bestimmt 2 Jahre in Kontakt geblieben, bis es dann von beiden Seiten gepasst hat.
Wie groß war das Unternehmen am Ende, so Umsatz, Mitarbeiter?
Umsätze haben wir nicht kommuniziert, aber Mitarbeiter in Spitze waren es 65. Mittlerweile, das war auch eine gewisse Hochphase, wo wir auch zu viel und zu schnell gewachsen sind, nicht umsatzseitig, sondern personalseitig. Mittlerweile sind wir wieder ein Stück weit konsolidierter auf knapp 40.
Vom Geschäftsmodell her, also KI ist quasi das Produkt, so ein KI-Gehirn, wie du es vorhin beschrieben hast. Ich glaube, da kann sich jeder gut was drunter vorstellen. Also quasi ein Hirn, was Gesetzestexte, Urteile etc. zusammenfasst und dann in der Lage ist, aber daraus auch Schlüsse zu ziehen, die praxisrelevant sind, so würde ich es jetzt mal umschreiben. Ihr bietet das dann entsprechenden Kanzleien an im Steuerberater-Rechtsanwaltsumfeld. Das Geschäftsmodell an sich ist dann eine klassische Subscription. Oder wie funktioniert es ganz grob?
Ja, also für die, ich sag mal, menschlichen User ist es ein klassisches SaaS, Software as a Service, per Month, per User Subscription. Wir haben aber auch Softwarefirmen als Kunden oder Multiplier Enterprise Kunden, die unsere KI über eine Schnittstelle beziehen, also über eine API. Und da ist dann oft Usage-based, also Pay-per-Use-Model. Insofern bieten wir das an, je nachdem, was der Kunde erfordert, wie groß der Kunde ist.
Das muss man grob einordnen kann, wenn ich jetzt so eine Kanzlei bin mit irgendwie 10 Mitarbeitern oder sowas, was muss ich da dann dafür bezahlen?
Ja, das liegt so bei um die 80 bis 150 Euro pro Monat pro User.
Okay, verstanden. Ja. Gut, aber der Effizienzgewinn ist natürlich...
Ich denke auch, ein sehr guter Return on Investment. Also wir haben Kunden, die sagen, dass sie 30-40% sparen beim zeitlichen Aufwand bei rechercheorientierten Tätigkeiten. Insofern ist das schon wahrscheinlich mit einer Stunde schon rausgeholt, die man dann anderweitig verbringen oder verkaufen kann. Dazu kommen noch Qualitätsgewinne, also weniger Fehlerfolgekosten. Also der Benefit ist auf jeden Fall da.
Und 2018, du hast es vorhin jetzt schon gesagt, das war ja vor der ganzen KI-Zeit, also ich sag mal, ich habe das so wahrgenommen ab 2022, als ChatGPT quasi salonreif wurde, dass es dann richtig losging. Dann hat sich gefühlt 2 Jahre gar nicht so viel getan oder 3. Und dann kam dieses ganze Workflow- und Agententhema, wo wir jetzt natürlich auch wie die Verrückten investieren und damit arbeiten. Was war dann 2018 so die Technologie? Also hattet ihr dann einfach ein LLM, was ihr genutzt habt, trainiert habt? Oder wie habt ihr das technologisch aufgebaut?
Ja, gute Frage. Also mein Co-Founder Steffen, der hat vorher an der Harvard University im Bereich Machine Learning geforscht. Also er kommt aus der KI-Forschung und Entwicklung, war auch als Data Scientist bei einer großen Versicherung aktiv. Der kannte sich im Prinzip sehr, sehr gut aus mit dem Status quo der KI-Forschung auch. Und das ist ja beim Steuerrecht das Spannende, auf unstrukturierten Daten und Textdaten. Ja, also es geht ja nicht um Nummern irgendwie, sondern es geht immer um Texte. Und die sind für eine Software schwieriger zu verstehen als jetzt wie bei Excel eine Tabelle mit Zahlen, die man addieren kann. Insofern war immer dieses Thema Natural Language Processing, so hieß das damals. NLP war so das Thema. Da gab es ein paar Techniken, dass man irgendwie bestimmte Labels erkannt hat in Texten. Also wer ist der Beschuldigte, wer ist hier der Richter und so. Das war relativ rudimentär. Wir haben dann auch angefangen oder versucht, eigene Sprachmodelle zu entwickeln. Das war aber, also es war für den Status quo war das top-notch, aber es war, wie gesagt, nicht so qualitativ hochwertig, dass alle Kanzleien es haben wollten. Ja, und das hängt einfach mit der verfügbaren Technologie zusammen. Heute wissen wir auch, dass es im selbst entwickelten Modell extrem schwierig geworden wäre mit dem verfügbaren Funding. Also wenn man sich anschaut, was hat Aleph Alpha zum Beispiel bekommen oder die Firmen, die Geld in LLMs gesteckt haben, Large Language Models, das sind hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Euro. Ja, und darum geht's heute. Wer hat im Prinzip die meisten Milliarden für die nächste Modellgeneration? So, das heißt, wir profitieren natürlich auch davon, dass gewisse Modelle besser geworden sind und auf dem Markt verfügbar sind. Und wir nehmen immer, also bei uns ist es nicht nur ein Modell, das alles kann, sondern es ist ein Ensemble, es ist sozusagen eine Kombination aus verschiedenen Modellen. Und darauf aufbauend liegt unser Text und Legal Layer, was wir auch mit Inhouse-Steuerberatern und Rechtsexperten weiterentwickelt und feingetuned haben. Und noch eine Stufe weiter kommen dann noch sozusagen die Agenten dann auch ins Spiel, die dann auch die Antwort nochmal kontrollieren. Also beispielsweise bei Umsatzsteuerfragen kommt dann der Umsatzsteueragent, der hinzugezogen wird und kontrolliert das nochmal. Also da gibt es so eine gewisse Abfolge und Ball wird hin und her gespielt, bis dann am Ende die KI denkt, okay, damit gehen wir raus jetzt sozusagen zum User.
Das heißt, ihr habt quasi sozusagen als Asset das Modell an sich oder das Ensemble an Modellen, mhm, und ihr habt zum anderen natürlich aber auch die Datenbank dahinter, weil ihr müsst ja irgendwie in der Lage sein, ja, da, sobald ein neues Urteil kommt, muss das ja eigentlich in Echtzeit bei euch, ja, in der Datenbank landen. Wie funktioniert das?
Sehr guter Hinweis, der auch entscheidend ist für die Qualität unserer Software, ist, dass wir zusammenarbeiten mit einem großen Steuer- und Rechtsverlag, Otto Schmidt, aus Köln, über 150 Jahre alt, also auch eine schöne Partnerschaft, KI-Startup meets alten Verlag in NRW, viel in Köln, spielt sich da ab. Und genau, dort haben wir entsprechende Schnittstellen entwickelt, die uns jeden Tag neue Updates liefern, sodass unsere Software auch immer up-to-date ist. Und da arbeiten wir mit einem RAG-System zusammen, Retrieval Augmented Generation. Das heißt, das Modell wird nicht neu trainiert auf dem neuen Urteil, sondern das Modell hat ein Grundwissen. Und wir sagen dann dem Modell, okay, jetzt nutze dieses Urteil für deine Antwort. Und wenn das Urteil irgendwie overruled ist, dann nehmen wir es raus, wie so eine CD, jetzt bildlich gesprochen, und da kommt das Neue rein und dann müssen wir nicht irgendwie das Modell neu trainieren, sondern das kriegen wir im Prinzip von Minuten sozusagen aktualisiert. Mhm. Und so sind wir immer up-to-date und haben auch Zugang zu sehr wertvollen Verlagsliteratur, Kommentare, Zeitschriftenartikel, was du jetzt sozusagen aus dem Internet nicht einfach so scrapen kannst, wenn du dich auf die Urteile und Gesetze konzentrierst. Mhm.
Dieses KI-Thema ist ja schon extrem spannend. Also ich bin ja auch ein Verfechter davon, wenn wir Data Warehouses bauen oder Reporting Controlling automatisieren, dass ich immer sage, die KI ist das eine, aber die Datengrundlage ist ja das extrem Wichtige. Und am Ende muss es der Endnutzer ja auch irgendwie für sich nutzen. Mhm. Also es ist verstanden. Wie siehst du denn, wo das Ganze hinführt? Weil was wir jetzt oft, ich glaube manchmal, dass unsere Generation, die Gen Y, eigentlich prädestiniert ist für das ganze Thema KI-Nutzung, weil wir sind ja noch ohne Internet groß geworden und irgendwie dann die ersten Handys und dann World Wide Web irgendwann, und jetzt rutschen wir so in dieses KI-Thema rein. Aber wir haben halt alles noch von der Pike auf gelernt. Mhm. Ja, also ich habe, was weiß ich, wie viele 1000 Folien geschrubbt in der Beratung damals. Mhm. Ich habe, weiß Gott, wie viele Excel-Modelle und Power BI-Modelle gebaut und wirklich from scratch verstanden, was sind die Pitfalls in so einem Modell, was muss da inhaltlich rein. Wir haben früher IFRS-Conversions gemacht und mussten dann überlegen, wie verhält sich jetzt, was weiß ich, eine Umstellung von HGB-Leasing auf IFRS-16 oder solche Sachen. Da musstest du ja wirklich nur richtig tief rein. Ich kann mir manchmal schwierig vorstellen, wie jetzt so ein junger Rechtsanwalt heute oder so ein junger Steuerberater überhaupt noch ausgebildet wird. Oder ist es dann das Prompten oder wie stellst du das zukünftig vor? Und ich meine, du wirst da wahrscheinlich auch viele Gespräche drüber führen. Wie schauen denn so Rechtsanwälte und Steuerberatungsgesellschaften in ein paar Jahren aus?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube erstmal, dass heutzutage eine technische Affinität extrem hilft. Also egal, ob man jetzt irgendwie Steuerrecht oder BWL studiert hat oder aus der Informatik kommt, so eine Coding-Ability eigentlich auf jedem Posten, auch um einfach seine Prozesse zu beschleunigen, zu automatisieren, macht total Sinn. Insofern wird sicherlich auch der Job des Steuerberaters, Steuerberaterin technisierter. Und wir sehen auch, dass viele Kanzleien da Bock drauf haben. Also wie bei jeder Transformation nicht, alle machen alles mit oder haben da Bock drauf. Oder der 60-jährige Kanzleiinhaber sagt wahrscheinlich noch, die 5 Jahre, die schaffen wir noch so und das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Aber es gibt schon eine große Gruppe an digital affinen Kanzleien, die den Wandel auch mit vorantreiben. Ja? Und auch mit Software und Unternehmen wie wir jetzt oder andere dann in den Austausch treten und die Software weiterentwickeln wollen. Was ich mich aber auch frage, jetzt sozusagen auf unserer unternehmerischen internen Perspektive, wie entwickelt sich eine P&L bei einem Softwareunternehmen? Ja, also unsere P&L besteht ja sozusagen aus 70-80% Softwareentwicklungs-HR Ausgaben sozusagen. Wir haben ja keinen Warenbestand oder Sachen, die wir einkaufen müssen. Wie entwickelt sich das? Bei großen Unternehmen sieht man schon eine positive Margenentwicklung, gerade bei den Personalkosten.
Also mehr Output oder weniger Personal?
Weniger, ja, gibt beides. Mhm. Ja. Mhm. Aber sicherlich auch die Personalfrage sicherlich sehr spannend. Ja. Und die haben wir auch intern bei uns im Team geführt. Wir bleiben da konstant, was Leute angeht. Mhm. Aber wir sehen auch schon und wir fostern das auch, wir fördern das, dass der Output extrem steigt. Und beispielsweise beim QA von 20% auf 80% Coverage, was automatisierte Qualitätskontrolle angeht, oder auf Softwareentwicklung, was früher mal einen Monat gedauert hat, dauert jetzt vielleicht noch 2 Tage. Ja. Und auch Leute, die jetzt nicht Deep Techie Backend-Entwickler waren, können aber jetzt eine ganz gute Datenbankarchitektur aufbauen oder Frontend und so weiter. Das heißt, ich glaube, auch dieser Job des Softwareentwicklers wird sich auch massiv ändern und erweitern hin zum End-zu-End-Produzenten vom Backend über Frontend bis zur Kundenkontakt, bis zur Weiterentwicklung wird alles vielleicht dann in einer Rolle stattfinden. Und das ist auch extrem spannend. Wir sehen es positiv im Sinne von Team bleibt, Output wird größer und wir werden schneller.
Ja, wir ordnen das ähnlich ein. Also ich glaube, die Disruption muss man für sich halt einfach auch nutzen. Ja. Ich glaube, wenn du jetzt ein riesen Beratungshaus bist mit irgendwie einem riesen Research-Arm hinten dran und Strategieberatung oder sowas. Ich glaube, da musst du dir jetzt gut überlegen, wie du das zukünftig dann gestaltest. Mhm. Aber gerade bei so, glaube ich, 2-3-stelligen Personenanzahlen, die irgendwie effizient gemanagt werden, kannst du jetzt, glaube ich, den Output ordentlich hochdrehen und gucken, dass da mehr hinten rauskommt. Ja. Wird halt disruptiert, das Ganze.
Ja.
Und ich glaube, es wird dann am Ende halt auch Jobprofile und Produkte geben, die man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen kann. Ja. Ich meine, das war wie wenn jetzt 98 jemand gefragt hättest, was jetzt durchs Internet alles kommen könnte.
Ja, genau. Kann
wahrscheinlich auch keiner vorstellen in dem Moment.
Ja, ja, und manchmal steigt ja auch der Bedarf an Personal, weil die Jobprofile sich so ändern, dass du auf einmal mehr brauchst. Zum Beispiel bei der Bank haben damals bei der Einführung von Excel die Leute auch gedacht, jetzt brauchen wir keine Leute mehr. Dafür hast du jetzt riesige IT-Abteilungen bei Banken. Ne? Das sind ja auch Technologiekonzerne geworden.
Ja.
Und so wird es bei Kanzleien vielleicht auch sein.
Letzte Frage noch zu Tech.cio. Persönlichere Frage, was waren denn jetzt für dich als Gründer oder für euch als Gründerteam so die 2, 3 härtesten Momente, heftigsten Entscheidungen, die ihr treffen musstet? Was hat euch da geprägt?
Also jetzt aus meiner CFO-Brille nochmal gesprochen. Wir haben ja ein paar Mal gefundraised und das war für mich immer eine sehr spannende Phase, weil du quasi bis zuletzt auch nicht hundertprozentig weißt, klappt das oder klappt das nicht. Ne? Jetzt im Nachhinein kann man da ganz entspannt drüber reden, weil es geklappt hat, aber ich kenne das auch von vielen anderen Startups und Gründern, das ist eine stressige Phase, Fundraisen und dann zieht sich das natürlich. Es kommt nicht so, wie man sich das zeitlich plant und da gab es auch mal Phasen, wo wir entsprechend schauen mussten, wie wir mit dem Kapital, was wir da noch haben, taktieren. Ne? Also das geht dann schon sehr emotional zu. Das ist sicherlich so ein Thema, dann kannst du dir vorstellen, so ein M&A-Prozess, der ist auch intensiv, der ging so über 6 Monate, sehr personalaufwendig, aber auch emotional natürlich sehr involvierend. Wachstum, extremes Wachstum in einer Zeit, wo man noch nicht die entsprechenden Strukturen aufgebaut hat, in Kombination mit Covid-Pandemie und Remote, kann ich auch nur bedingt empfehlen. Also wir mussten dann auch lernen, was war das 2021, 2022, dann entsprechende Strukturen wieder einführen, das Team auch wieder kompakter machen, Reibungsverluste abbauen, Mittelmanagement etablieren. Also auch so diese Wachstumsschmerzen von der Phase, wo alle Gründer alles können und machen müssen, so sozusagen von 4 Leuten auf 20, das ging so, aber von 20 auf 65, das war schon challenging. Und dann war danach so eine Konsolidierungsphase natürlich auch nicht schmerzfrei, aber teilweise auch gut fürs Unternehmen, also wie so eine Art Diät sozusagen. Und heute geht's uns gut, gucken sehr, sehr stolz auch auf das Unternehmen, was wir geschaffen haben, freuen uns auch jetzt sozusagen auf die nächste Phase von unserer kleinen Taxi zum Teil von einem Riesenkonzern mit 17.000 Leuten haben da auf jeden Fall auch noch viel zu tun, wie es weitergeht.
Da muss ich jetzt trotzdem nachfragen, wenn du, ich sage mal, du hast jetzt geexited letztes Jahr. Wie ist das, wenn du 8 Jahre lang am absoluten Limit läufst und dann von einem auf den anderen Tag so realisierst, jetzt, keine Ahnung, jetzt könnte ich auch machen, was ich will, theoretisch. Also wie gesagt, seid ihr noch drin und arbeitet auch und seid da stolz drauf. Deswegen ist es auch immer so eine theoretische Frage. Aber wie fühlt sich das an? Bricht dann was weg? Fühlt sich es auch mal leer an? Ist es positiv? Wie hast du das, den Moment wahrgenommen, wo du beim Notar raus bist und realisiert hast, so, wow, hoppla, jetzt hat sich hier was verändert?
Ja, interessante Frage. erstmal, glaube ich, hat sich weniger verändert, als man denkt. Also im Vorfeld habe ich mir das, diesen Moment natürlich auch ausgemalt, wie wird das dann wohl sein und so weiter. Und dann kommt er und dann ist es dann, wie du sagst, ein Notartermin, ne, wie man sie viele hat, aber natürlich mit 9 Stunden dann auch entsprechend lang. Und danach war ich auch erstmal müde, ne, erstmal erschöpft und musste das auch, glaube ich, ein paar Tage lang verdauen. Und vielleicht am Wochenende danach kam dann so die Freude und die Euphorie, ne? Und weil man halt auch, wie gesagt, wir bleiben ja noch da und gibt einen Earnout und haben auch noch viel zu tun da und freuen uns auch drauf. Aber man hat schon so einen gewissen, sagen wir mal, so unternehmerischen Haken an oder einen Meilenstein erreicht an dieses Thema, was wir ja immer schon auch vorhatten, das Unternehmen groß machen, erfolgreich machen. Und da hat man so einen gewissen Haken dran. Und das erleichtert schon und genau, können wir jetzt ganz, ganz mit dieser Kombination, wir sind noch drin, aber wir haben schon einen Meilenstein erreicht, sehr gut weiter surfen, sage ich mal.
Und für das ganze Konzernumfeld seid ihr auch offen, weil ich sage mal, wenn man jetzt Gründer geführt ist und alles schnell, schnell entscheiden und wir hocken uns kurz zusammen und machen einfach.
Ja. Ist auch eine Umstellung gewesen. Also wir haben jetzt das Onboarding offiziell auch abgeschlossen. Da gibt es einen sehr schönen, strukturierten Prozess. Und es ist ein Onboarding und keine Post-Merger-Integration wie bei anderen. Das finde ich auch ziemlich cool, weil FISMA belässt die Unternehmen als eigenständige GmbHs oder Entitäten weiterlaufen mit dem Management und mit der Geschäftsführung. Das heißt, wir sind jetzt Unternehmer im Konzern sozusagen für unseren Bereich, können uns sozusagen weiterhin unternehmerisch betätigen. Klar, wir haben aber auch Financial Reporting Standards, die jetzt ein bisschen tougher sind als vorher. Also von, ich sag jetzt mal, 30 Tagen, die wir uns der Zeit gelassen haben für unser VC-Reporting hin zu 2 Tagen. Das war auch eine Transformation bei uns, die aber geklappt hat. FISMA selbst ist ja auch Private Equity finanziert. Insofern, das Reporting wird natürlich dann auch entsprechend aggregiert und weitergegeben. Also da ist schon Pull hinter, was so Strukturen angeht. Aber vieles davon oder alles davon erscheint uns auch extrem sinnvoll und machen wir auch gerne mit und übernehmen wir auch für den Reifungsprozess unseres Unternehmens. Und solange wir da noch in Zusammenarbeit mit dem Board unsere Entscheidung treffen können, fühlen wir uns da sehr wohl.
Okay, super. Stichwort vielleicht nochmal ganz kurz Venture Capital. Bist ja selber auch Investor jetzt mittlerweile, so wie ich das verstanden habe. Jetzt hat ja die Venture Capital Branche auch nicht die einfachste Zeit momentan in vielen Bereichen. KI disruptiert auch extrem viel. Ja. Die Hochphase nach Covid ist mit Sicherheit vorbei. Risikokapital Deutschland ist auch immer so eine Frage. Wie nimmst du so den Venture Capital Markt gerade wahr in Deutschland?
Also ich glaube, dieses klassische B2B SaaS Venture Capital Fokussierung, die müsste man überdenken nochmal. Wenn ich jetzt ein VC-Fonds wäre mit B2B SaaS Fokus, dann müsste man echt schauen, ist das noch so mein Ding? Ich glaube eher, VC macht immer mehr Sinn in den Themen, wo du sehr viel Forschung und Entwicklung hast und Anschubfinanzierung hast und Deep Tech unterwegs bist. Ja, deswegen ist es auch jetzt im Bereich Defense auch Defense und VC haben sich da auch getroffen sozusagen. Aber ich glaube, was so damals noch B2B SaaS war, das weiß ich nicht, ob das noch lange ein VC-Segment ist, ne? Weil, wie wir eben schon gesagt haben, durch die Softwareentwicklung per KI kann jede Firma viel schneller und viel günstiger vermarktungsfähige Produkte entwickeln und muss nicht, wie wir damals noch, 1-2 Jahre VC reinstecken für die Softwareentwicklung. Ist ein bisschen vergleichbar mit E-Commerce, das war ja auch mal ein VC-Segment und heute kann sich jeder über Shopify die Shops zusammenklicken und dann geht es gar nicht mehr um die Entwicklung der Plattform, sondern um Vertrieb. Also Distribution wird sehr wichtig, Branding, Vernetzung mit anderen Marktbegleitern und deswegen muss VC da sicherlich umdenken oder halt auch mehr Richtung Deep Tech shiften. Was ja auch okay ist. Also auch VCs haben gewisse Wellen schon mehrfach erlebt und durchlebt und sich entsprechend angepasst. Und die VCs, die Transformation mitmachen, die werden auch nach wie vor gute Investments finden.
Wenn aber auch die Software-Multiples wahrscheinlich ordentlich nach unten gehen, ne? Also wenn du zu teuer eingekauft hast vor ein paar Jahren, dann gut, ist ein VC jetzt weniger Multiple fokussiert, aber jetzt gerade im Private Equity, wo wir ja viel machen, musst du eigentlich damit rechnen, dass jetzt halt vielleicht zukünftig auch mal ein einstelliger Multiple oder niedrig zweistelliger Multiple vorne dran steht und halt keine 2 oder 3 mehr. Ja. Da muss ich ja irgendwas tun, weil ich sage mal, das Technologie-Asset an sich wird ja immer weniger spannend, sondern eigentlich ist es ja viel, viel mehr spannend dann, wie ist die jeweilige Software bei den Kunden in den Prozessen verwoben?
Ja.
Wie viel Branchen-Know-how ist dahinter?
Ja.
Welche Brand ist da dahinter? Ja. Welcher Vertriebsaspekt zählt? Ist die Annahme richtig? Also, dass solche Aspekte dann viel mehr zählen als die reine Technologie?
Auf jeden Fall. Deswegen, also ich kann gut sein, dass die Multiples sich anpassen. Auf der anderen Seite, als smarte Software-Firma und wie gesagt, wir führen die Diskussion auch bei FISMA auf Konzernebene sozusagen, wie transformiert man sich zum KI-Giganten. Den Benefit kriegst du ja dann über entsprechend höhere Margen in der Theorie. Ja, also wie eben gesagt, entweder mit dem gleichen Staffing deutlich mehr Output oder mit dem Output deutlich weniger Kosten. Und so Multiple geht runter, Marge geht hoch, kannst du natürlich trotzdem auch sehr werthaltige Unternehmen machen. Mhm. Und Softwarefirmen hatten generell immer eine gute Marge. Ich glaube, wir sind bei FISMA sind wir bei 2,8 Milliarden Umsatz und 900 oder fast eine Milliarde EBIT, also fast ein Drittel, sage ich mal. Und solange ein Unternehmen gute EBITs und Cashflows produzierst, hast du auch einen entsprechenden Wert, den auch ein PE dann bewerten kann.
Mhm. Ja, nee, sind wir mal gespannt die nächsten Jahre. Also ich glaube, gibt schon ein paar Softwareinvestoren, die haben sich, glaube ich, während Corona ein bisschen verhoben, wo jetzt Unternehmen immer nur in der Halteperiode hängen, weil keine Rückflüsse realisiert wurden und entsprechend auch nicht geexitet werden konnte. Mhm. Also ich bin da mal gespannt. Also ich am Ende wird es sich immer irgendwo regulieren. Die Frage ist halt nur, wie weh es halt am Ende tut. Und ich glaube, die sehr teuer eingekauft haben, die würden schon ein bisschen leiden müssen, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, gucken wir mal.
Das kann gut sein.
Covid oder auch vor Covid, wo du quasi Geld umsonst bekommen hast, ich meine, da fährst du ja mit dem Aufzug fairerweise auch nach oben. Ja. Also ich habe auch eine eigene Handwerksbeteiligung zum Beispiel. Deswegen kann ich es aus Investorensicht bestätigen, wenn ich da jetzt irgendwie ein Drittel an Zinsen zahlen würde auf die Finanzierung, dann ja, keine Ahnung, was dann groß schief gehen soll. Und dann bist du auch ein bisschen bullischer und kaufst dir gerne mal ein bisschen schneller ein. Aber wenn sich dann alles ein bisschen reguliert, dann sieht die Welt halt auf einmal anders aus. Mhm. Ne? Was sich auch geändert hat, ist ja das ganze Thema Defense. Mhm. Du bist ja, wie gesagt, Reserveoffizier. Mhm. Hol uns da gerne mal ab, also wie kam's überhaupt zu dem Thema? Vielleicht Frage vorab.
Ja, genau. Das war, das geht jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Ich glaube 2019, 20 habe ich die Bewerbung abgeschickt, auch mit anderen Kameraden zusammen. Haben wir damals diskutiert, wie entwickelt sich die Welt. Ja, also wir sind jetzt irgendwie im Wirtschaftsleben aktiv, sitzen viel vom Laptop, Excel, PowerPoint, so das ist unsere Welt. Aber was tut sich eigentlich da draußen? So wie entwickelt sich die Welt? Und wie können wir diesen Veränderungsprozess mitgestalten oder wie können wir uns selbst darauf vorbereiten? Und da waren wir schnell bei dem Thema, irgendwie wird es fragiler in der Geopolitik, Sicherheitspolitik und gleichzeitig hatten wir das Gefühl, wir können oder wir möchten unsere Verteidigung, unsere Freiheit unterstützen, indem wir uns engagieren in den Streitkräften in der Bundeswehr. Und dann gab es da verschiedene Programme. Man kann die Grundausbildung machen, man kann Offiziersausbildung machen, man kann sich irgendwie als Experten da melden. Und so sind wir da durch die Bewerbungsprozesse und durch die Ausbildung gelaufen. Also in meinem Fall wirklich von der Grundausbildung dann nochmal in der Schlammzone, im Wald campen, schießen und alles mitgemacht über die Offiziersausbildung, wo man dann auch sehr viel über das System lernt, aber auch über Menschenführung, was ich sehr, sehr spannend fand. Und das macht die Bundeswehr echt gut, Menschenführung auszubilden und Verantwortung zu lehren. Bis hin dann zum Einsatz am Ende in einem Umfeld, wo es dann auch wieder um Venture Capital und Startups gab. Also das ist auch, bin ich auch sehr dankbar für, dass das geklappt hat, dass sozusagen von der Bundeswehr meine zivile Ausbildung, irgendwas mit Startups, KI und Venture Capital dann auch gesehen und gewertschätzt wurde. Das ist nicht immer so der Fall, aber in meinem Fall war das so. Und so habe ich dann das deutsche Team unterstützt, was beim NATO Innovation Fund und bei anderen NATO Innovation Activities wie NATO Diana die deutsche Beteiligung steuert sozusagen. Und da schloss sich dann wieder der Kreis. Nach vielen Jahren, wo ich eine gewisse kognitive Dissonanz hatte und ich wusste, was mache ich denn als Startup-Bubble-Typ jetzt eigentlich in der Bundeswehr. Aber da schloss sich das dann wieder Jahre später. Und heutzutage ist ja Defense und Venture Capital und Startups ist ja überhaupt kein Gegensatz mehr. Das ist ja jetzt sozusagen ein, wie KI auch, einer der Trendthemen. Und viele VCs arbeiten an einer Defense-Strategie und viele Startups arbeiten an einer Dual-Use-Strategie, weil Climate Tech nicht mehr so gut funktioniert bei VCs. Jetzt ist es dann Energy Resilience und so. Und schon ist man irgendwie dann wieder auf dem Trichter unterwegs. Und konnte dann sozusagen aufgrund dieser Positionierung, dass ich Startup-Welt kenne, VC und auch Bundeswehr von innen, da hoffentlich in der Bundeswehr auch zu beitragen, dass da eine Brücke gebaut wurde.
Das heißt, die Bundeswehr nutzt es auch heute ganz aktiv, das Thema Venture Capital, Startups.
Ja. Doch, und
so. Also da arbeiten jetzt nicht nur hochetablierte Konzerne dann mit der Bundeswehr zusammen, sondern tatsächlich auch Hochtechnologie-Startups und so weiter,
die da. Auf jeden Fall. Also es gibt da unterschiedliche Eingänge, sage ich mal. Es gibt ein Innovationszentrum bei Erding, es gibt einen Cyber Innovation Hub in Berlin, es gibt wie gesagt, das Team, was mit dem NATO Innovation Fund zusammenarbeitet. Es gibt NATO Diana als Accelerator-Programm. Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich noch den klassischen Beschaffungsweg. Ja, also wenn Rheinmetall jetzt Fregatten verkauft, dann geht das über das Beschaffungsamt und nicht über den Cyber Innovation Hub. Aber wenn ich jetzt ein Startup bin, was jetzt beispielsweise an Exoskeletten arbeitet, dann kann ich mich jetzt in Erding oder in Berlin melden bei den jeweiligen Hubs. Und das ist sicherlich eine Innovation auch von der Organisation her, dass die offener sind für Outside Innovation, was wunderbar ist und was auch einfach zur Zeit passt und geboten ist, ja, weil wenn man sich anguckt, was andere Streitkräfte machen, Israel ist sehr, sehr aktiv, China ist auch sehr aktiv bei Innovationsförderung, USA auch, da war für uns dann schon die Motivation, da zu sagen, okay, das wollen wir auch unterstützen, das wollen wir auch in Deutschland sehen.
Diese Exoskelette, die habe ich jetzt auch erstmalig drüber gelesen, da jetzt in Ukraine, dass die ukrainische Armee jetzt wohl damit irgendwie testet und so. Was sind denn so Trends gerade momentan? Ich meine, jetzt hat man viel mit, was weiß ich, unbemannte Drohnen und KI-Support für, was weiß ich, Wahrscheinlichkeiten, Taktiken. Feinderkennung, wie man das auch immer im richtigen Sprech dann nennt. Gibt es gerade so Kerntechnologien, die gepusht werden?
Also ich würde sagen, autonome Systeme allgemein gesprochen, sei es jetzt zur Luft als Drohne, auf dem Land als Roboter, im Wasser, unter Wasser, das ist ein heißes Thema. Und da wurde ja auch in Deutschland vor ein paar Wochen, ein, zwei Monaten, glaube ich, eine große Bestellung auch durch den Bundestag geführt, wo zwei Unternehmen betrachtet worden sind für eine große Drohnenlieferung. Also wir bauen da auch entsprechend Kapazität auf. Das ist ein großes Thema, autonome Systeme. Auch da, wenn man sich mal anschaut, was in China da schon rumläuft, also wirklich dann der humanoide Roboter mit Gewehr in der Hand, gibt es schon Videos von, da reden wir hier über Wehrpflicht, ja, also da weiß ich nicht genau, was macht da mehr Sinn langfristig? Also ich investiere deswegen auch sehr stark gerne in die Technik bei uns. Auf der anderen Seite natürlich auch KI. Ja, also nicht nur als Möglichkeit, die Roboter zu steuern, sondern auch auf einer Software-Ebene bei Cybersecurity zum Beispiel. Ja, ein ganz großes Thema. Ich weiß nicht, ob du dieses Thema McKinsey wurde gehackt von KI mitbekommen hast. Da konnte man ja auch sehr schön sehen in der Beschreibung, wie der KI-Hacker eine eigene Strategie entwickelt hat und über Informationsfetzen sich dann da reingearbeitet hat. Und das bei militärischen Systemen oder halt auch als Angriff auf unsere Finanzsysteme als Teil einer hybriden Kriegsführung. Das ist, glaube ich, ein großes Thema, was vielleicht auch noch unterschätzt wird.
Also mehr Cyberkrieg, weniger menschlicher Einsatz sozusagen, mehr Schwächung durch irgendwie man sieht das jetzt ja auch im Iran, dass viel so Luftabwehrsysteme getroffen werden und so weiter. Ja. Zivilisten gehen tragischerweise natürlich immer irgendwo oder sterben auch. Aber ist das so die zukünftige Kriegsführung wahrscheinlich, oder? Dass immer weniger Menschen-Involvement.
Also das wäre wünschenswert sozusagen. Das ist auch eine meiner Motivationen, sozusagen die Technologie zu fördern, um Menschen zu schützen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das zukünftig ist, weil das ist halt jetzt schon der Fall. Also auch das Thema Cyberkrieg oder Information War, ja, das passiert auch heutzutage auf unseren sozialen Medien. Stichwort Wahlbeeinflussung haben wir auch schon erlebt. Also das, wir sind ja ongoing in so einem Nicht-Friedensstatus. Ja, Krieg findet da auf verschiedenen Dimensionen statt. Mhm. Und meistens denkt man an die physische Dimension, also Land oder Luft, und guckt dann auf die Roboter, aber sozusagen Information War und Cyber War ist quasi permanent ongoing. Mhm.
Das heißt, du plädierst auch dafür, dass sich wirklich Tech-Startup-Gründer und so dann auch aktiver in sicherheitspolitische Themen einbringen, weil da das Know-how gut genutzt werden kann.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir wohnen in einem wunderbaren Land, hier herrscht Frieden und Freiheit. Klar, es gibt viel zu kritisieren und meckern, keine Frage. Ohne Frieden und Freiheit ist alles nichts. Ja, also das ist für mich so eine Art Grundbedürfnis als Gesellschaft, woran man arbeiten muss und was man auch unterstützen muss. Und wenn man denkt, als Unternehmer, der in einem innovativen Bereich unterwegs ist, beispielsweise KI oder Robotik oder was auch immer, kann man da was beitragen, dann sollte man das auch auf jeden Fall in Erwägung ziehen und machen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das auch von der Bundeswehr offen aufgenommen wird und dass es da die entsprechenden Ankerpunkte gibt, die solche Innovationen und Leute aufnehmen.
Mhm, verstanden. Ja, spannend. Also viele Rollen, quasi Tech-CIO als Hauptthema, dann ein bisschen Venture Capital Investments, im Defense-Bereich auch noch ein bisschen unterwegs. Also eine krasse Karriere, wie man so sagen könnte, eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. Da drängt sich eigentlich mir und wahrscheinlich auch ein paar Zuhörern die Frage auf, was habt ihr jetzt konkret anders als andere gemacht, damit ihr es geschafft habt? Also du sagst ja auch irgendwie, Fleiß schlägt Talent. War es irgendwie eine Mischung aus allem? Ich meine, ihr wart technologisch mit etwas früh dran, ihr habt mit Sicherheit auch Gas gegeben. Was waren so die Erfolgsfaktoren? Kannst du die greifen? Oder ist es schwierig?
Also es ist schwierig, weil es wahrscheinlich auch ein Zusammenspiel ist einmal der Leute. Also wir haben ja auch überall sehr gute Teams aufgebaut. Und dann ist es auch ein Zusammenspiel von vielen Faktoren und Verhaltensweisen. Insofern kann ich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie ein Geheimrezept aus der Hosentasche ziehen und sagen, das ist es. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das was mit Opportunity Recognition zu tun hat, also auch einfach sehen, wohin bewegt sich gerade die Welt oder der Markt oder der Kunde. Insofern hatten wir ein gutes Timing beim Thema KI in Tax und Legal. Auch jetzt mit der Defense-Orientierung, was Defense-Tech-Investments angeht oder die Tätigkeiten dort. Dann glaube ich aber auch, jetzt wieder ein bisschen persönlicheres Argument, hat es was mit Frustrationstoleranz zu tun. Also Probleme gibt's wie Sand am Meer und Hindernisse Leute, die einem sagen, dass es nicht klappt, wird man auch sehr viel begegnen. Aber es, also auch damals bei Taxi, ne, haben wir gehört, macht gar keinen Sinn, Steuerberater sind nicht innovativ, die wollen keine KI, hat sich nicht bewahrheitet. Und ich glaube, so dieses doch weitermachen und doch noch einmal wieder aufstehen, mehr aufstehen, als man hingefallen ist, und sich nicht davon kleinkriegen lassen, so ein bisschen so die Frustration sozusagen runterschlucken und weitermachen. Wenn man glaubt, dass es noch Sinn macht und dass da was dran ist, das, glaube ich, hilft schon. Also diese Durchhaltefähigkeit, ich glaube, die macht Sinn. Kann ich auch Gründern entsprechend empfehlen, weil man ja oft denkt, irgendwie so, da kommt Gegenwind oder Widerstand, dann ist es auch nichts, ne? Und dann mache ich was anderes. Aber der Erfolg kommt erst am Ende sozusagen und deswegen muss man da noch ein bisschen durchziehen. Aber kennst du wahrscheinlich auch als Unternehmer.
Klar, ich meine, ich wage auch immer die These, glaube ich, dass Widerstand kommen muss, weil am Ende wird es ja sonst jeder machen und dann gäbe es das ja schon. Also ja,
das stimmt.
Die Leute, die meistens den Widerstand bringen, sind ja die, die es selber nicht machen.
Ja. Ja.
Ne?
Ja.
Und also so, das ist immer so ein bisschen meine These. Ich glaube, man darf dann auch nicht blauäugig sein und irgendwie sagen, ich verschließe mich jetzt dem allen und
ja.
Jeder, der mir meine Idee challenged, ist ein Idiot. Ja? Also Stichwort Ego-Schutz. Ich glaube, das funktioniert auch nicht, aber wie du sagst, sich da direkt irgendwie demoralisieren zu lassen, ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg, weil sonst wird es jeder machen.
Ja, genau. Und dann wäre es irgendwie obvious und dann wäre es auch kein VC-Case mehr und dann hätten wir schon.
Ja. Was ist jetzt so von deinen, sind ja im Wesentlichen drei Steckenpferde, also Tech-CIO nach wie vor, Venture Capital Investor, Defense-Experte. Was ist so dein größter Motivator oder was beansprucht deine meiste Zeit? willentlich oder nicht willentlich?
Also das Tolle bei der Reservetätigkeit ist, wenn man die macht, dann macht man das andere nicht. Also ist auch sozusagen rechtlich ein anderer Status. Ich pausiere dann meinen Arbeitsvertrag bei Taxi, gehe dann an dem Tag zur Kaserne und ab dem Moment bin ich dann Soldat und mit allen Rechten und Pflichten. Und nach ein paar Wochen, wenn die Wehrübung oder der Einsatz zu Ende ist, dann gehe ich wieder zurück ins zivile Leben, ziehe die Uniform aus und dann habe ich wieder meine andere Krankenversicherung. Also es ist wirklich so komplementär und nicht gleichzeitig. Klar, man muss vorbereiten und managen und planen. Also es geht auch nicht ohne freizeitliches Engagement, aber man kann das ganz gut abgrenzen. Mhm. Und das ist auch das Tolle an dieser Reservetätigkeit. Man freut sich immer dann auf diese eine Sache und wenn die vorbei ist, freut man sich auch wieder auf die andere Sache. Und das ist, glaube ich, wunderbar, dass man so die zwei Welten kombinieren und ausleben kann. Ansonsten ist Taxi Aero natürlich noch Nummer eins, ganz klar. Mhm. Da haben wir auch noch viel vor. Wir arbeiten jetzt daran, den deutschen Markt weiter aufzubauen, weiter mit M&A weitere Firmen zu ergänzen in unserem Portfolio. Da gibt es noch viel Spannendes zu tun.
Mhm. Das heißt, also Deutschland, sagst du jetzt gerade, wenn man jetzt ein paar Jahre nach vorne blickt, soll sowas auch mal international passieren oder was sind so die größeren, längerfristigeren Visionen?
Ja, also FISMA hat 200 Portfoliounternehmen in Lateinamerika und Europa. Da sind sehr stark in den Nordics, da kommen sie auch her, aber auch Frankreich, Italien, England. Und das ist unser Ansatz, wenn wir internationalisieren, dann innerhalb der Gruppe erstmal weiterzuschauen, weil, wie eben schon gesagt, Distribution ist key, jetzt nicht zwangsweise technische Entwicklung. Und da haben wir halt schon ein Kundennetzwerk, da haben wir schon ein Partnernetzwerk. Und deswegen macht es für uns Sinn, über unsere Schwesterfirmen im Portfolio weiter zu wachsen.
Das heißt, ihr könntet eure Technologie theoretisch, wenn ihr die Datenbasis hättet, auch irgendwie in Schweden ausrollen zum Beispiel?
Ja.
Okay, also das Modell wird wahrscheinlich so ähnlich funktionieren.
Der Ansatz funktioniert so ähnlich. Es gibt Unterschiede in der...
Wenn du hast auf Case Law dann...
Genau,
wahrscheinlich in den USA das sowas,
geht. Aber UK, Australien, USA, Case Law, bei uns eher Code Law, aber auch was so die Wichtigkeit von Verlagen angeht, ist ganz unterschiedlich. Da ist Deutschland sehr verlagsdominant, sage ich mal, dominiert von Sekundärliteratur. In anderen, also Baltikum, da kannst du alle Gesetzesurteile sozusagen runterladen. So. Mhm. Das heißt, jeder Markt hat so seine Spezialität. Andere Märkte haben auch keine DATEV beispielsweise, sondern das ist alles private Unternehmen, deutlich fragmentierter. Aber vom Prinzip her funktioniert es ähnlich und lässt sich gut übertragen.
Spannend, ja. Haben wir noch irgendwas vergessen?
Was sind deine Tipps für Investment in der aktuellen Phase?
Boah, da könnten wir uns, glaube ich, auch eine eigene Folge drüber drehen. Also zum Thema KI auf jeden Fall würde ich sagen, um auch den Punkt nochmal zu unterstreichen, jetzt losgelöst kurz von der Frage, auch das, was wir immer predigen, ist wirklich, es kommt halt wirklich auf die Datengrundlage an. Ja. Also KI ist nicht, dass ich in einem Mittelständler irgendwie 15 Mitarbeitern eine ChatGPT-Lizenz gebe und die dann mal machen lasse. Das hat nichts mit AI first oder irgendwie KI-basierter Unternehmenssteuerung zu tun. Ich glaube, KI entfaltet ihre Macht halt dann, wenn die quasi an der Datenbasis im Unternehmen hängt. Ja, sprich, wenn du ein Data Warehouse hast, wo deine ganzen Daten aus verschiedenen Vorsystemen zusammenlaufen, du dann sozusagen dein Gehirn, dein Unternehmensgehirn bastelst und dann eine KI-Layer drüber legst, dann kannst du halt jeden Prozess end-to-end quasi KI-basiert durchautomatisieren. Also ich glaube, da haben viele Mittelständler nur so einen kleinen Druckschluss, dass hier jetzt schnell KI installieren und dann läuft's. Nee, es ist immer noch die Groundwork, die, glaube ich, in Deutschland gemacht werden muss. Also das ist auf jeden Fall ein so ein Take, glaube ich, den ich zu dem Thema habe, auch im Hinblick auf unser Service-Offering. SaaS sehe ich genauso wie du. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema, was Multiples angeht. Covid wurde einfach viel zu teuer eingekauft. Mhm. Danach war der Markt stuck. Es gab keine Exits, ergo keine Rückflüsse, ergo keine neuen Käufer für deine Assets, die du im Zweifel viel zu teuer eingekauft hast. Also ich glaube, wenn du als SaaS-Investor günstig eingekauft hast, dann ist da immer nur, glaube ich, jedes Tor grundsätzlich offen. Defense ist natürlich jetzt ein Riesenthema, sehe ich genauso. Ich glaube, die Standard Industrials und Fashion und E-Commerce und so, da gibt es ein paar einzelne Player, die halt scheinen, aber ich glaube, das wird auch immer weniger hier in Deutschland oder schwieriger. Was ich immer nur spannend finde, ist halt das Handwerk. Das ist halt ein Markt nach wie vor, ich glaube, bevor es keine humanoiden Roboter gibt, die dann irgendwie deine Mauer legen und deine Fliesen ins Bad reinpacken, glaube ich, kannst du gerade im Handwerk oder in solchen Bereichen immer noch sehr, sehr schön investieren. Mhm. Also gerade so fragmentierte Märkte, wo einfach nur viel, sage ich mal, Menschliches dazu tun, notwendig ist, passiert, glaube ich, sehr, sehr viel. Und ich glaube auch generell jetzt so auf was weiß ich, Marketingagenturen zum Beispiel bezogen, wo man ja auch vermuten würde, das wird dann alles wegrationalisiert. Ich bin mir halt in Social Media nicht sicher, ob eher die Authentizität und Echtheit wahrscheinlich wieder eher in den Vordergrund rücken könnte in den nächsten Jahren, weil die Algorithmen mit Sicherheit alles, was mit KI direkt geschrieben wird und so rausfiltern könnten. Also ich bin auf vielen solchen Bereichen wage ich die Hypothese, dass Authentizität auch wieder wichtiger werden könnte und Menschlichkeit auch wieder wichtiger werden könnte. Also von dem her sehe ich das als sehr, sehr spannend an. Ich glaube, KI hat einen wahnsinnigen Hebel auf Effizienz, Automatisierung. Es ist ja am Ende auch manchmal einfach nur ein neuer Begriff. Also den Begriff Workflow oder einen RPA.
Das ist alles Agenten.
Am Ende sind es alles Agenten. Ja. Das heißen sie halt. Ja. Aber die Idee war ja grundsätzlich, gibt es ja schon länger.
Ja.
Und jetzt wird halt die Sau da durchs Dorf getrieben.
Ja. Ja,
aber man muss schon am Zahn der Zeit sein. Und ich glaube, man muss als Unternehmen jetzt einfach testen. Also ich glaube, so diese Idee, ja, ich warte jetzt mal, bis das richtige Tool in 3 Jahren kommt. Das ist komplett der falsche Gedanke, weil du ohne zu testen auch den Change bei dir in der Organisation nicht anstößt. Weil ich merke das auch immer mehr, wenn du, jetzt hast du ja auf einmal so eine Plattform, wo du dann Agenten bauen kannst und Workflows bauen kannst, plus du musst erstmal die Ideen haben, was du jetzt eigentlich, für was du eigentlich einen Agenten bauen kannst. Und wenn du dann in 3 Jahren das perfekte Tool deinen Mitarbeitern präsentierst und die haben davor mit KI gar nichts zu tun gehabt, dann wissen die überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Also ich glaube, so auch dieses iterative Doing, was ja Unternehmertum am Ende ist. Unternehmertum ist für mich Sachen probieren, verwerfen, neu machen, besser machen. Ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle. Also das war jetzt eine lange Antwort in vielen Themenbereichen, aber ich glaube schon, dass das die Spreu vom Weizen trennen wird. Und dass es aber zum anderen auch nach wie vor tolle Investment-Opportunities gibt.
Ja. Spannend.
Wie siehst du es?
Ja, kann ich nur unterstreichen. Also auch die Betonung von Handwerk und menschlicher Handarbeit sozusagen, das, was die KI jetzt nicht so schnell kopieren kann, macht total Sinn. Also gerade auch mit dem Thema, wie entwickeln sich Wissensberufe, Knowledge Worker. Ne? Alles, was die KI lernen kann, wird sie lernen. Wie entwickelt sich Universität? Also werden wir noch Leute zu einer Institution schicken und 5 Jahre irgendwie Wissen beibringen oder müssen andere Sachen gelehrt werden und gelernt werden? Und da ist, glaube ich, jetzt gerade das Handwerk ganz gut aufgestellt.
Offenbar, ja.
Ja.
Cool. Vielen Dank fürs Kommen. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und
danke.
Bei allen deinen Unterfangen wünsche ich dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei allerbester Gesundheit.
Vielen Dank. Danke gleichfalls.
Cool. Ja, das war jetzt ein Ausflug in den Bereich Rechtsanwälte, Steuerberater und wie KI diese Bereiche disruptiert. Wir haben mit Daniel einen sehr, sehr spannenden Unternehmer kennengelernt, der ja den unternehmerischen Weg, glaube ich, wieder sehr authentisch beschrieben hat. Da gehört durchaus ein bisschen Mut dazu. Schwierige Entscheidungen. Man braucht die richtigen Leute mit an Bord. Man hört es ja immer wieder, dass das wichtig ist. Und ja, wenn ihr jetzt weitere spannende Folgen zu Unternehmertum, zu Investments, zu Private Equity, zu Deals, Corporate Finance, wie auch immer, nicht verpassen wollt, dann bleibt auch unbedingt beim nächsten Mal dran, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.